Was für ein wunderschöner Tag heute und was für ein wunderschöner Gottesdienst, den wir hier miteinander erleben dürfen. So vielseitig und so bewegend, so viele Menschen, die ihre Gaben und Fähigkeiten, die sie von Gott bekommen haben, mit uns teilen. Das ist wirklich ein Geschenk. Ich möchte meine Predigt heute beginnen mit einer kurzen Erzählung von meinem Großvater. Manche von euch haben schon etwas über ihn gehört. Immer wieder mal habe ich ein kleines wenig von ihm erzählt. Mein Großvater hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Er hat bis an die russische Front vordringen müssen, hat alles miterlebt bis zum Ende des Krieges. Er hat seine Erfahrungen in einem Tagebuch niedergeschrieben. Und in diesem Tagebuch beschreibt er unzählige Situationen, in denen er um Haaresbreite dem Tod entkommen ist. Und eine solche Situation möchte ich an den Beginn meiner Predigt stellen, wo er in Wien, nachdem er gerade zurück nach Hause gekehrt ist, mitten auf einer Brücke abgefangen wurde von einer russischen Patrouille der Besatzungsmacht. Und sie haben ihn mitgenommen, sie haben gewusst, dass er ein Soldat ist und sie haben ihn und viele, viele andere Männer nach Russland in die Gefangenschaft bringen wollen. Aber ich möchte die Geschichte wirklich nur ganz kurz machen. Er hat den richtigen Moment erkannt, um davon zu laufen, in Maschinengewehrfeuer irgendwie auszuweichen und sich zu verstecken und erst entkommen. Aber um wieder nach Hause zurückzukehren, musste er über die Donau schwimmen, die Hochwasser geführt hat zu diesem Zeitpunkt. Und diese Überquerung der Donau in absolut erschöpftem und ausgemergeltem Zustand hat ihn fast das Leben gekostet. Er hat dann nur überlebt, weil zufällig genau an der Stelle, wo er gerade mit letzter Kraft am Untergehen war, ein altes Boot aus dem Wasser geschaut hat, das so mit einer 15 Meter langen Schnur irgendwie am Ufer festgebunden war, und an dem konnte er sich festklammern. Er hat sich dann irgendwie nach einer Stunde ans Ufer geschlichen, gekrochen, auf allen Vieren irgendwie, fast wie ein Wurm ist er dahin. Und dann hat er natürlich nicht direkt am Ufer liegen bleiben können, dort wäre er auch in Gefahr gewesen. Und so hat er eine Hütte entdeckt, ein kleines Stück weit in den Wald hinein. Was mein Großvater erlebt hat, die Erfahrungen des Krieges, die Erfahrungen der Nachkriegszeit, die Zeit des Wiederaufbaus, kann ich kaum nachvollziehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, was das für eine Situation gewesen ist. Manche von euch, viele von euch, die aus der Ukraine flüchten müssen, haben eine Idee davon, was es bedeutet. Im Vergleich zu uns heute, hier in der Schweiz, der durchschnittliche Schweizer Bürger, hatten die Menschen in Österreich in der damaligen Zeit praktisch nichts. Vielleicht geht es mir heute ein wenig so, wie es den jungen Israeliten am Ende ihrer 40-jährigen Wanderschaft durch die Wüste ergangen ist. Wir lesen im 5. Buch Mose in den letzten Kapiteln, kurz bevor Mose das Volk verlassen muss, weil er stirbt. Und er erinnert sie noch einmal an all das, was da in der Vergangenheit passiert ist. Und er spricht hier aber zu einer Generation, die entweder noch Kinder gewesen sind, als sie aus Ägypten geflohen sind, oder ganz viele, die in diesen 40 Jahren geboren wurden, die das also nie erlebt haben selbst. Diese Menschen kannten das Leben in der Wüste. Es war ein karges Leben, sie hatten keinen Überfluss, aber sie waren doch stets versorgt von Gott. Er hatte ihnen das Manna und auch genügend Wasser zur Verfügung gestellt, Tag für Tag, dass sie nicht Hunger leiden mussten. Sie hatten immer genug zu essen und zu trinken. Sie hatten, die meisten von ihnen, auch nie erlebt, was es bedeutet, in Gefangenschaft zu leben. Und ihnen gibt er einen Auftrag, und ich lade euch ein, dass ihr diesen Text mit mir aufschlagt, im 5. Buch Mose, Kapitel 26. 5. Buch Mose 26, ich möchte dort einige Verse lesen. Dieser Auftrag an das Volk, und ich glaube, es ist auch ein Auftrag an uns heute. Er spricht dort, Kapitel 26 im 5. Buch Mose. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird und es einnimmst und darin wohnst, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte, die du von deinem Lande einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und hingehen an die Städte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name da selbst wohnt. Das ist also der Tempel. Sie sollen Früchte, Erstlingsfrüchte von ihrer Ernte nehmen, in einen Korb legen und damit zum Tempel gehen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit sein wird, und zu ihm sagen, ich bekenne heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr, wie er unseren Vätern geschworen hat, uns geben wollte. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen. Dann sollst du anheben und sagen vor dem Herrn, deinem Gott, mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes und starkes, zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diese Städte und gab uns dieses Land, darin Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast, und sollst sie niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat. Du und der Levit und der Fremdling, der bei dir ist. Mose fordert das Volk auf, vergesst nicht, aus was für einer Situation Gott euch befreit hat. Ja, sie waren versorgt in der Wüste, aber zu dem Zeitpunkt, wo Mose mit ihnen spricht, haben sie noch nicht den Schritt ins gelobte Land gemacht. Und er sagt ihnen, das, was vor euch liegt, dieser Überfluss, dieser Wohlstand, den ihr dort erleben werdet als Geschenk von Gott, ist nichts mit dem im Vergleich, was ihr jetzt hier habt. Wir heute, die allermeisten von uns, befinden uns schon einen Schritt weiter. Wir sind in diesem gelobten Land, möchte ich sagen. Wir sind hier in der Schweiz buchstäblich in einem Land, in dem Milch und Honig fließen. Wir sind versorgt. Wir sind in Sicherheit, wir können unseren Glauben frei ausleben. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir verhungern. Wir brauchen auch keine Angst haben, dass wir vor irgendeiner normalen Krankheit sterben. Wir sind medizinisch versorgt, wir haben gute Krankenhäuser. Ich habe gestern Abend unseren Wochenendeinkauf nach Hause gebracht und dann das Obst in den Obstkorb und das Gemüse in die Gemüselade gelegt. Und dabei habe ich einmal nachgezählt, wir haben 10 verschiedene Sorten von frischem Obst zu Hause. Und 10 verschiedene Arten frisches Gemüse. Und ich glaube nicht, dass das einzigartig ist hier in diesem Saal. Aber es ist nicht selbstverständlich. Was für ein Wohlstand, der uns umgibt. Ich glaube also, dass dieser Text, dieser Vers 9, auf uns anzuwenden ist. Denn Gott sagt, er brachte uns an diese Städte und gab uns dieses Land, darin Milch und Honig fließt. Und dabei, sowohl es uns hier geht, und ich weiß, es ist nicht für jeden von uns so. Viele von uns haben Sorge und Nöte und vor allem auch eine Familie zu Hause in der Ukraine, denen es nicht so gut geht. Und doch sind wir, die wir hier sind, in Sicherheit jetzt. Und wir sind versorgt. Und was wir bei all dem bequemen Leben, bei all dem guten Essen niemals vergessen dürfen, dass das nicht unser endgültiges Ziel ist. Wir sind hier nicht am Ziel und wir sollten uns auch nicht allzu bequem machen. Diese Lebensumstände können uns das nämlich vergessen lassen. Sie können uns vielleicht auch vergessen lassen, dass alles, was wir haben, nur eine Leihgabe ist. Es sind nur Dinge, die Gott uns vorübergehend in die Hände gelegt hat, damit wir damit leben, aber auch Gutes tun. Und vielleicht die deutlichste Erinnerung daran, dass wir hier nicht am Ziel sind, besteht in dem, was wir auch heute in der Früh schon gehört haben. In Krankheit, in Leid, in Tod. Keiner von uns kann dem entkommen. Früher oder später betrifft Krankheit oder zumindest der Tod jeden von uns. Wir können und werden nicht immer auf dieser Welt bleiben. Und dazu gibt Mose, um das nicht zu vergessen, dem Volk und uns eine Hilfestellung. Das ist hier im Vers 3, wo es heißt, wenn wir an diesem Ort sind, sollen wir bekennen, ich bekenne heute dem Herrn, dass ich gekommen bin in das Land, wie er unseren Vätern geschworen hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir bewusst, gezielt gegenüber Gott und auch gegenüber einander bekennen, dass das, was uns vielleicht selbstverständlich erscheint, aus Gottes Hand kommt. Dass es ein Geschenk ist, dass wir es aus Gnade empfangen haben. Und ich möchte an dieser Stelle etwas machen, was vielleicht ungewohnt ist, weil wir das noch nie getan haben in einem Gottesdienst. Ich möchte einen Augenblick der Stille uns allen geben, dass jeder Einzelne von euch die Möglichkeit hat, 2-3 Minuten einfach in Stille vor Gott zu gehen im Gebet und Gott einmal einfach Danke zu sagen für das, was er euch und uns geschenkt hat. Wir wollen dazu einfach möglichst in Stille sein und ich werde dann leise wieder weiter beginnen zu sprechen. Aber ihr habt 2 Minuten Zeit, um in Stille zu eurem Gott zu gehen und ihm zu danken. Amen. Mir scheint, dass Erntedank auch ein Fest ist der Erinnerung. Dass wir uns daran erinnern, was Gott für uns, aber auch für unsere Eltern, für die, die vor uns gekommen sind, die uns vorangegangen sind, die es möglich gemacht haben, dass wir heute überhaupt hier sind. Dass wir uns daran erinnern, was Gott für sie getan hat. Wir haben hier in den Versen gelesen, diese Beschreibung von Ägypten, von dieser Sklaverei, von diesem schrecklichen Zustand, aus dem Gott unsere Väter befreit hat. Er hat sie aus Elend und Not befreit. Und diese Erinnerung an den Gott unserer Väter hat für mich persönlich eine spezielle Bedeutung. Zum einen, weil ich, wie die wenigsten von uns, ein Jude bin. Meine Väter Abraham, meine Väter, die jüdischen Vorfahren, in dem Sinn kann ich also gar nichts sagen. Aber vor allem, wenn ich auch an meine Familie denke, meine Väter, mein eigener Vater, war nicht gläubig. Er ist Atheist und er hat keinen Gott, zumindest keinen, von dem er etwas wissen möchte. Und mein Großvater, am Ende seiner Erfahrungen in diesem Krieg, am Ende von dem, was er hier in seinem Tagebuch beschreibt, stellt er die Vermutung auf, dass irgendeine höhere Absicht dahinter gewesen sein muss, die ihn hat überleben lassen. Und ich glaube auch, dass das so ist. Ich bin dankbar dafür, denn sonst gäbe es mich gar nicht. Und doch hat mein Großvater mit diesem Gott und Erlöser, mit Jesus Christus, mit dem Gott, den ich heute als meinen Gott bezeichnen würde, soweit ich weiß, niemals eine persönliche Beziehung aufgebaut. Aber wir haben ja nicht nur unsere leiblichen Vorfahren. Wir haben auch unsere geistlichen Väter und Mütter. Und ich finde es schön, dass heute meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater, die eine ganz entscheidende Rolle in meiner Bekehrungsgeschichte, in der Möglichkeit, Gott kennenzulernen, auch heute hier sind. Wer war in deinem Leben anteilig? Wer hat dir in deinem Leben geholfen, dass du zu Gott finden durftest? Vielleicht deine Eltern oder Freunde aus der Teensgruppe, aus der Pfadfindergruppe? Vielleicht auch irgendeine Person, die dich einfach mal angesprochen hat an der Türe oder an der Straße. Auch das, auch diesen geistlichen Vorfahren, jene, die uns zum Glauben begleitet haben, dürfen wir Danke sagen. Und ich lade euch ganz konkret ein, dass wenn ihr heute aus diesem Gottesdienst hinausgeht, dass ihr die Person anruft oder schreibt oder wenn sie da ist, vielleicht persönlich zu ihr hingeht und ihnen einfach Danke sagt dafür, dass sie euch im Glauben vorangegangen sind. Mein leiblicher Großvater konnte sich aus einer buchstäblichen Gefangenschaft befreien. Aber in der geistlichen Gefangenschaft ist er, glaube ich, geblieben bis zum Ende seines Lebens. Mir scheint, er hat niemals diese wahre Freiheit gefunden, die mir so wertvoll ist, die wir in Gott finden dürfen. Wir dürfen befreit sein von Ägypten in einem viel wichtigeren Sinn, befreit von unserer Schuld und von dem Todesurteil, das über uns verhängt ist. Und wir dürfen jetzt und heute schon als im Geist, als Bürger eines himmlischen Reiches leben. Wir wohnen zwar hier auf der Erde, aber eigentlich, sagt die Bibel, ist unser Himmel, unser Bürgerrecht im Himmel, worauf wir auch warten, auf Jesus Christus. Aber nicht nur im Geist, sondern auch im körperlichen Sinn erleben wir, besonders als Bewohner der Schweiz, den Segen, den jene Menschen, die uns vorangegangen sind, erwirkt haben, möchte ich meinen. Die Schweiz ist ein christlich geprägtes Land. Als ich zum ersten Mal von Österreich hierher gekommen bin, war ich überrascht davon, wie offen Menschen im Alltag, aber auch wichtige Persönlichkeiten, Politiker und Berühmtheiten über ihren Glauben sprechen. Die Schweiz ist geprägt von ihrem christlichen Glauben. Und mir scheint, dass das einer der wichtigsten Gründe ist, warum es so ein gutes Leben hier ist. In so viel Freiheit und in Respekt im Gegenseitigen, in Wohlstand. Mir scheint auch, das sind Folgen des Segens von Gott. Alles das ist nicht selbstverständlich und alles das ist Grund für Dankbarkeit. Und zu dieser Dankbarkeit möchte ich uns heute alle erinnern. Meine Großmutter, die Ehefrau von dem Mann, von dem ich am Anfang erzählt habe, hat sehr lange gelebt. Sie ist, glaube ich, 96 Jahre alt geworden. Vergangenes Jahr ist sie gestorben. Und vor einigen Jahren war sie bei meinen Eltern zu Hause und ich war auch dort für einige Tage und sie hat etwas zum Essen gemacht. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Situation, wo meine Mutter einen Haufen von Äpfeln, die nicht mehr besonders gut waren, die schon schimmelig waren, die hatten schon viele braune Stellen, irgendwie versucht hat, unauffällig in unserem Biomülleimer draußen zu versorgen, noch ein bisschen Gras drüber zu decken. Aber meine Großmutter hat das entdeckt. Sie hat die alle rausgeholt, sie hat die alle fein säuberlich geschnitten, hat alles, was schlecht war, rausgetan und alles, was noch irgendwie verwendbar war, verwertet und hat daraus dann noch einen Apfelkuchen oder so etwas gemacht. Damals habe ich über sie gelacht. Damals habe ich mich sogar ein bisschen daran genervt, weil ich mir gedacht habe, was ist denn das, was soll denn das? Wie unsinnig ist denn das? Aber dann später, im Besonderen als ich das Kriegstagebuch meines Großvaters gelesen habe, habe ich begonnen, besser zu verstehen und besser nachvollziehen zu können, woher sie eigentlich kommt. Und dass für sie auch nur ein Stück von einem Apfel nichts Selbstverständliches ist. Auch ein verschimmelter Apfel war für sie ein Grund für Dankbarkeit und wertvoll. Ich möchte an dieser Stelle noch einen kurzen Abschnitt lesen aus diesem Tagebuch meines Großvaters, als er völlig am Ende, absolut ausgemergelt an dieser Hütte ankommt. Er beschreibt Folgendes. Es war, wie ich sah, eine schwer ramponierte Weekend-Hütte mit eingeschlagenen Türen und Fenstern. Aber drin stand sogar ein Bett und noch dazu eines mit Strohsack und Decken. Geradezu wie vom Himmel geschickt, wie im Märchen. Jedenfalls ein Fingerzeig des Schicksals. Und so zog ich mich jetzt einmal nackt aus, breitete alle meine nassen Fetzen vor der Türe im Sonnenschein auf den Kies und kroch dann unter die Decken. Jetzt war mir alles egal, sogar die Russen. In den nächsten Stunden schwebte ich zwischen Halbschlaf und Halbwachen, träumte grässliche Dinge zusammen und hatte zwischendurch ein paar heftige Fieberanfälle mit Schüttelfrost und Schweißausbrüchen. Schlief zuletzt richtig ein und erwachte so gegen Mittag mit einem grauenhaften Hunger. Raus aus dem Bett. Ja, gab's denn das wirklich, dass das jetzt so leicht und elegant ging? Aber alles ging jetzt auf einmal wieder. Ich fühlte mich wie neu geboren, hätte mich sauwohl gefühlt, wenn nicht die Leere in meinen Eingeweiden dermaßen getobt hätte. Zu essen wird es ja wohl kaum etwas geben in dieser Jammerbude. Vorsichtig spähte ich aus allen Fenstern, aber die Umgebung war wüst und leer, von Menschen nichts zu hören und zu sehen. Ich konnte in Ruhe mit einer gründlichen Hausdurchsuchung beginnen. Das Ergebnis übertraf alle meine Erwartungen. Ein paar Erdäpfel, gekocht, geschält und verschimmelt. Ein Brotscherzel, ausgedörrt und steinhart. Etwa ein Viertelliter Malzkaffeebrühe. Ebenso viel Salatöl, ein Viertelkilo Trockenzwiebeln und zuletzt noch ein kleines Sackerl Kristallzucker. Schätze, Märchenschätze in der damaligen Zeit und noch dazu für mich in meinem augenblicklichen Zustand. Offenbar hatte der Besitzer des Häuschens sich hierher mit seinen Vorräten zurückgezogen und war dann jählings aus seinem Idyll verscheucht oder herausgefangen worden unter Zurücklassung diverser Reste, die mich nun also aus höchster Hungersnot retteten. Das Schwergewicht meiner Vorräte lag in Salatöl und Trockenzwiebeln. Ich vermischte beides zu einem steifen Gatsch und gab dazu noch die Erdäpfel, die ich zuvor mit meinem Taschenmesser liebevoll von ihrer grün-schlatzigen Außenschicht befreit hatte. Dann tat ich den gesamten Zucker in den Malzkaffee und weichte in den so entstandenen Sirup noch das Brotscherzel ein, nachdem ich dieses vor dem Haus mit Hilfe zweier großer Steine klein zerklopft hatte. Dergleichen gewann ich ein Menü aus zwei Gängen, die wohl etwas absonderlich waren, aber zweifellos sehr kalorienreich. Und was ihren Geschmack anlangt, nun, ich habe Jahre zuvor einmal im Hotel Imperial eine festliche Speisenfolge genossen. Aber dieses Festessen jetzt in der Hütte am Strande von Kritzendorf, das hat mir zweifellos noch viel besser geschmeckt. Ein Säckchen Kristallzucker, ein trockenes Stück Brot, etwas Öl. Das waren buchstäblich Schätze für meinen Großvater. Heute verstehe ich meine Großmutter besser. Für sie war es nicht selbstverständlich, etwas zum Essen zu haben. Für sie war noch ein verfaulter Apfel wertvoll. Und Mose spricht an eine Generation, die das vielleicht am Vergessen war. Und auch zu uns, die wir das vergessen könnten. Er ermahnt uns, er gibt uns diesen Auftrag, ganz konkret unsere Dankbarkeit gegenüber Gott auszudrücken. Er weiß, dass wenn wir Dankbarkeit üben, wenn wir zu Gott gehen und ihm regelmäßig Danke sagen und wenn wir, wie wir das auch in der Kindergeschichte gehört haben, unsere Dankbarkeit auch darin zum Ausdruck bringen, indem wir das teilen mit anderen, was wir haben. Indem wir anderen, die vielleicht weniger besitzen, etwas abgeben von dem, was wir haben. Wenn wir das tun und so unsere Dankbarkeit ganz konkret zum Ausdruck bringen, dann glaube ich, werden wir nicht vergessen, dass all das ein Geschenk ist von Gott. In den Versen im Anschluss an das, den Text, den ich gelesen habe, ist auch noch konkret, ganz konkret eine Möglichkeit beschrieben, wie wir Dankbarkeit gegenüber Gott zeigen können. In dieser Idee des Zehnten, wo wir einen zehnten Teil unseres Einkommens an Gott und an bedürftige Menschen, an die Gemeinde und die Institutionen geben. Ich persönlich habe 2 Jahre, bevor ich getauft wurde, schon damit begonnen, Zehnten zu geben. Und ich habe es keinen einzigen Tag bereut. Ich musste nie Hunger leiden. Ich hatte immer genug. Und ich glaube, dass es ein Stück weit auch das ist, was Jesus Christus zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, sorgt euch nicht um das, was ihr essen und trinken werdet. Wenn ihr zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, wenn ihr Gott treu seid, wenn ihr ihm eure Dankbarkeit ausdrückt, wenn ihr euer Leben und das, was ihr habt, mit anderen Menschen teilt, wenn ihr vor allem auch das Evangelium mit anderen teilt, wenn ihr diese Schätze, die ihr habt, weitergebt, dann werdet ihr euch niemals sorgen müssen, weil Gott für euch sorgt. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Zusammenspiel, das hier entstehen kann. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss dieser Predigt ganz praktisch die Gelegenheit geben, dass ihr euren Dank zum Ausdruck bringen könnt. Wie ihr gesehen habt, liegen an den meisten Stühlen diese kleinen weißen Zettel. Es gibt Schreibgelegenheiten, Bleistifte, Kugelschreiber. Es hat sicherlich genug davon, dass jeder von euch einen oder vielleicht sogar 2 solche Zettel nehmen kann. Ich möchte euch einladen, gleich einen solchen Zettel und einen Stift zur Hand zu nehmen, dann einen Moment nachzudenken, was kann ich in meinem Leben aktuell in dieser Situation tun, um ganz konkret meine Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck zu bringen. Und dann schreibt das auf dieses Blatt, in diesen Kürbis hinein. Dann könnt ihr das Blatt zusammenfalten. Und hier vorne hat es einen Korb mit schon 2 Kürbissen drinnen. Und auch dort oben auf der Empore bei Erich ist ein Korb mit einem Kürbis. Ihr könnt diesen Zettel, nachdem ihr das aufgeschrieben habt, sozusagen vor Gott an den Altar bringen, wie wir es gelesen haben. Und damit ganz konkret auch eure Absicht gegenüber Gott zum Ausdruck bringen.